Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Der Grand Prix von Belgien liegt hinter uns und über den wollen wir heute sprechen. Und das tue ich. Mein Name ist Dennis Lewandowski, natürlich nicht alleine, sondern an meiner Seite der Mann, der für diesen Podcast so essentiell ist, wie die drei Streifen auf den Adiletten, wie die lila Verpackung der Milka-Schokolade, wie der kleine Schuss Maggi in der Hühnersuppe. Ladies and Gentlemen, I'm so proud to announce Kevin Scheuren. Hallo Kevin.
Da wäre ich glatt rot. Also das ist ja wirklich eine der schönsten Anmoderationen für mich, die ich je gehört habe. Der Schuss Maggi in der Hühnersuppe. Also ich finde, das ist schon wirklich ein grenzenlos geiles Kompliment. Dankeschön, Dennis. Danke.
Sehr gerne und hochverdient, Kevin. Hochverdient. Ja, der große Preis von Belgien liegt hinter uns. Außerdem wollen wir heute noch vorausschauen, denn es ist Doubleheader-Wochenende. Ungarn steht noch bevor. Aber erstmal kommen wir zum Großpreis von Belgien und zum Ergebnis. Dieses Rennen gewonnen hat endlich wieder, möchte man fast sagen, Kimi Antonelli vor Charles Leclerc und Max Verstappen. Die drei teilten sich heute das Stockerl. Auf Platz 4 Lewis Hamilton, 5. Oscar Piastri, 6. Isa Katscha, 7. Lando Norris, 8. Gabriel Bortoleto, 9. Arvid Lindblad. Auf Platz 10 Franco Colapinto vor seinem Teamkollegen Pierre Gasly auf der 11. 12. Liam Lawson, 13. Nico Hülkenberg. Auf Platz 14 Olli Berman, auf Platz 15 Alexander Albon, auf Platz 16 sein Teamkollege Carlos Sainz, die Williams irgendwo im Nirgendwo, 17. Esteban Ocon, 18. Valtteri Bottas und letzter gewerteter Fahrer Fernando Alonso. Sein Teamkollege Lance Stroll musste mit einer defekten Kupplung abstellen, Sergio Perez musste seinen Cadillac ebenfalls in die Box fahren und George Russell ging nach einem Knockout in der ersten Runde schon K.O. Darüber werden wir natürlich gleich noch sprechen. Und als erstes, Kevin, meine Frage, denn das war ja nach der Qualifikation wieder in den sozialen Medien und auch in unseren Gruppen ein großes Thema. Wie hat dir Spa mit dem neuen Reglement gefallen?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Also ich muss vielleicht vorweg schicken, Spa ist bei mir logischerweise familiär bedingt ein hochemotionales Thema. Und in diesem Jahr war es ja das erste Mal großer Preis von Belgien, ohne dass mein Papa auf der Welt ist. Und deswegen war dieses ganze Wochenende jetzt für mich nicht das Leichteste, also das zu verfolgen, weil einfach so viele Erinnerungen wieder hochkamen. Sind damals mit dem Privatauto über die Strecke gefahren, zum Beispiel mitten in der Nacht, als das quasi noch so die Durchfahrtsstraße war. Und war so häufig mit ihm vor Ort und das war einfach immer wunderschön. Und bei der belgischen Nationalhymne am Sonntag habe ich Rotz und Wasser geheult. Also erstens, weil es eine wirklich schöne Interpretation der Hymne war. Da haben wir in Belgien schon wesentlich wildere Sachen gesehen. Aber ja, das hat einfach sehr viel aufgerissen bei mir. Also von daher ist natürlich irgendwo ein Stück weit Belgien auch so ein Safe Space und Spa so ein Safe Space für mich in der Formel 1, im Formel 1-Fan-Dasein. Und das war schon hart anzusehen. Ne? Also insbesondere Samstag war schon. Also man hat Spa ja in den letzten Jahren an vielen Stellen kastriert. Ja? Also viele gefährliche Stellen sind nicht mehr so gefährlich und klar, Sicherheit geht vor und in Spa sind viele schreckliche Dinge passiert. Es war halt immer eine Strecke, die durch ihre Naturbelassenheit ihre Tücken hatte und leider haben schon viele Fahrer dort ihr Leben gelassen. Und jetzt mit diesen Autos eine ohnehin schon etwas entdramatisierte Strecke zu haben, die dann auch noch im Grunde genommen alle Schwächen offenbart, die dieses Reglement hat, das tat mir dann schon weh. Ne? Und ich war ja, und ihr wisst das, einer der Positiveren, was dieses Reglement anging und was auch die Möglichkeiten anging, dass das ja ganz gut werden könnte. Aber jetzt Silverstone war schon mal ein Anfang in die falsche Richtung und Spa war dann die Offenbarung, dass das nicht funktioniert und das war schon heftig, ne? Also auf der Camel Straight Superclipping, Richtung Speed Corner Superclipping, Pohon Superclipping, Blanchiment muss man gar nicht drüber reden, also das ist schon richtig harte Kost gewesen und auch das Rennen am Sonntag, es wurde ja ehrlicherweise ein Stück weit nur wegen des VSCs so wirklich spannend, wenn man so will. Weil ansonsten war das alles relativ berechenbares Racing, ne? Also Batterie, Thema war ein riesiges Thema. Es hat alles bestimmt eigentlich. Dann der eine ist zurückgeblieben, der andere ist dann am Ende der Chemistrate vorgefahren. Dann konnte man vielleicht nochmal kontern, vielleicht nochmal nicht. Und das war halt das Racing. Und das ist halt, Spa ist muss fairerweise sagen, Spa ist die letzten Jahre oft schwere Kost gewesen. Ne? Also es war jetzt nie in den letzten Jahren so ein richtiger Leckerbissen dabei, wo man sagt, boah, krass, also Spa, da werde ich mich mein Leben lang dran erinnern. Vieles ist halt sehr emotional, wenn man vor Ort war, zum Beispiel wie bei uns 2022, diese Aufholjagd von Max Verstappen. Das Rennen aber war ansonsten, ich meine, wir hatten den Startunfall von Alonso und Hamilton damals, wo Lewis Hamilton also froh war, dass er da lebendig aus dem Auto gekommen ist. und eben Max Verstappens Aufholjagd, und ansonsten war da auch nichts. Ne? Und das tat schon weh, das tat mir im Herzen weh. Ich glaube, es hätte meinem Vater auch weh getan, wenn er das gesehen hätte. Ja, und deshalb bin froh, dass das Wochenende rum ist. Ich hatte so ein bisschen Schiss davor auch, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich vermisse meinen Vater, ne? Das merke ich dann schon auch, wenn ich dann so ein Wochenende habe. Aber es war einfach wirklich schlimm, und ich glaube, nächstes Jahr fällt ja Spa dann auch raus erstmal, oder ist nächstes Jahr noch?
Nee, ich glaube, nächstes Jahr ist, und dann, okay. Ich glaube, Spa hat die ungeraden Jahre, wenn ich mich jetzt nicht vertue, und ungeraden, ja.
Ja, dann hoffe ich, dass die Änderungen für nächstes Jahr das alles wieder ein bisschen erträglicher machen, weil, liebe Formel 1, das war nix.
Ja, das war ein großes Thema, gerade nach dem Samstag, auch weil die Formel 1 versucht hat, mit getreu dem Motto, weniger ist mehr, nämlich die Anzeigen so einzublenden, beziehungsweise nicht einzublenden, dass dem geschulten Auge des klassischen Formel 1, wenn es dieses Superclipping nicht auffällt, hat nicht ganz funktioniert und dann tatsächlich auch noch ein bisschen für Ärger gesorgt. Auf der anderen Seite...
Ich meine, wer lässt sich denn da verarschen? Also ja. Das muss man ja... Also nicht nur das geschulte Auge eines langjährigen Formel 1-Fans, die wir es sind, sondern ich kann mir auch nicht vorstellen, dass einem Normalo-Fan, der jetzt nicht so hardcore drin ist wie wir oder ihr da draußen, die auch diesen Podcast hört, dass dem aufgefallen ist, oh, wo sind eigentlich die Geschwindigkeitsanzeigen das ganze Wochenende über gewesen? Also ich habe jetzt viel über G-Kräfte gelernt, aber wo ist die Geschwindigkeitsanzeige? Und dann dieses Rausschneiden aus der Onboard. Also bitte, das haben wir ja schon mal kritisiert hier dieses Jahr. Ne? Und nochmal, ich war wirklich, wirklich, wirklich der Formel 1 so viel Kredit gegeben dieses Jahr. Und dann haut man da so einen raus am Wochenende, wo ich mir denke, verarscht doch die Leute nicht am laufenden Band. Das ist total unnötig. Seid doch ehrlich damit. Es ist doch Teil der Formel 1 dieses Jahr. Und dann immer wieder dieser Rausschnitt und die Anzeigen, die ja gebogen werden, dass man zumindest irgendwas anzeigen kann. Also, nee, das war wirklich, die Regie sowieso an diesem Wochenende, so Sonntag, kannst du ja komplett in die Tonne kloppen. Puh, also, das war wirklich ein Reinfall. Es war wirklich in allen Belangen, war das ein Reinfall.
Ja, und es war ja auch abzusehen. Wir haben ja am Anfang des Jahres, als wir David Warnhold hier hatten, unseren geliebten Freund des Podcasts hier, der uns diese Strecken, also Spa und auch Monza kommt noch, bereits eigentlich predicted hat als Strecken, wo wir deutliche Probleme mit dem Superclipping bekommen werden. Und anstatt offen damit umzugehen, weil das ist der Punkt, den du auch sagst, ich habe mich heute auch beim Watch Together noch mit unserem Sascha und unserem Discord-Admin Robert drüber unterhalten, bevor es losging. Es war halt klar, was passieren würde, und das Ganze dann jetzt durch Schnitt, durch mangelnde Anzeigen oder veränderte Anzeigen irgendwie wegbiegen zu wollen, das ist eigentlich das Schlimmste, was du dann machen kannst. Das ist die DNA der Formel 1 2026. Man kann es gut finden, man kann es nicht gut finden, aber man sollte die Leute nicht belügen oder versuchen, irgendwie zu verwirren. Da würde ich mich auch voll anschließen, denn das hat mich mit am meisten gestört. Kommen wir dann aber mal zu etwas Positivem, Kevin, denn Kimi Antonelli ist back in business und er hat große Punkte gemacht. 25 Punkte gesammelt für den Sieg in Spa, und darüber werden wir gleich natürlich noch sprechen. 25 plus auf George Russell, auf seinen Teamkollegen, denn der konnte das Rennen nicht beenden. Also Big Points für den jungen Italiener. Und ja, wir haben ja schon so ein bisschen vorgegriffen, beziehungsweise du gerade, Kevin. Es war natürlich jetzt nicht das Rennen, wo wir uns in Jahren noch dran erinnern werden. Kimi Antonelli hatte eigentlich ein grundsolides Rennen, ist am Start kurz überholt worden von Max Verstappen, hat das Ganze auf der Camel Straight mehr oder weniger schon wieder richtig gestellt, ist dann noch einmal ein bisschen in die Bredouille gekommen, weil Charles Leclerc einen super Moment hatte für das virtuelle Safety Car, beziehungsweise seine Strategie perfekt passte und er sich dann in der Box an Kimi Antonelli vorbeischummeln konnte, aber auch das berichtigte der Italiener relativ zügig und fuhr dann einen ungefährdeten Sieg ein in Belgien. Ja, wir haben ja lange überlegt und letzte Woche auch noch ein bisschen debattiert. Könnte Kimi Antonelli jetzt so ein bisschen in die Oscar-Piastri-Falle fallen? Könnte dieses ganze Pech, was er jetzt immer hatte, ihm vielleicht auch mental so ein bisschen aufs Gemüt schlagen? Aber ich glaube, nach Belgien lautet die Antwort nein. Der ist voll da, der ist fokussiert. Alleine auch am Samstag, als er Max Verstappen in der Qualifikation schlug, der mit Isa Katscher ein super Team-Moment hatte. Also Red Bull Racing hat da, wie Sascha bei uns in der Telegram-Gruppe geschrieben hat, IQ 500 gemacht, als man Max Verstappen den Windschatten gab. Aber auch der half nicht gegen die Naturgewalt aus Italien, gegen Kimi Antonelli. Also, Spiel, Satz und Sieg im Gegensatz zu Alexander Zverev auf der ganzen Linie für Kimi Antonelli, oder Kevin?
Ja, und wir haben es ja so ein bisschen vorhergesehen. Oder wir haben ja auch letzte Woche darüber gesprochen, dass Kimi Antonellis größtes Pfund dieses Jahr wirklich ist, aus schlechten Wochenenden oder schlechten Sessions relativ schnell wieder zurückzukommen. Und es gab eigentlich das ganze Wochenende keinen Zweifel daran, dass er das Maß aller Dinge ist. Und mit welcher Lockerheit und welcher Coolness er da an die Sache herangeht, das imponiert mir so sehr. Das imponiert mir so sehr, mit diesen jungen Jahren so eine Klasse zu zeigen, sich so zu entwickeln. Also dieser Entwicklungsschritt, den er von 2025 zu 2026 gemacht hat, ist immens, ist wirklich immens. Und das haben nicht viele geunkt letztes Jahr schon, ach, der Antonelli ist zu früh zu Mercedes gekommen und der ist es nicht. Und ja, Europasaison hat er nicht in den Griff bekommen und dieses Jahr straft er die alle Lügen. Also man kann nur da sitzen, staunen und sich glücklich schätzen, so einen Fahrer in der Formel 1 zu haben. Und ja, das Einzige, was ihn stoppen kann, meiner Meinung nach, ist der Mercedes selber. Ich glaube, er ist relativ gefeit vor Schwierigkeiten, vor Fehlern. Klar macht er welche, das ist einfach so. Auch Track Limits, das klappt nicht immer so. Ist auf Messerschneider, auch jetzt in Belgien wieder, hat er zwei gehabt. Beim dritten, dann wäre es da auch eine Strafe gewesen. Also da muss er vielleicht noch ein bisschen aufpassen. Aber ansonsten sind die größten Gefahren wirklich die Sachen, die im Auto kaputt gehen können. Und da macht er wahrscheinlich jedes Rennen 3 Stoßgebete vorher und küsst den Rosenkranz einmal ab, damit da bloß nichts passiert. Weil, naja, so ein Lewis Hamilton, der lauert natürlich. Der hat 45 Punkte Rückstand, der ist auf Platz 2 in der Fahrerwertung. Gut, jetzt ist Charles Leclerc schneller gewesen am Sonntag, obwohl einige Hamilton-Fans würden sagen, eher nicht. Aber am Ende, ne, ist halt das, was als Ergebnis steht, das, was relevant ist, was die Punkte bringt. Und da ist Leclerc vor Hamilton gewesen. Und demnach gut für Antonelli, dass Russell ausgeschieden ist. Und ja, das wird auch in Ungarn so weitergehen. Also da müssen wir nicht um den heißen Brei herumreden, mit wie viel Sicherheit Antonelli unterwegs ist. Das ist einfach sensationell.
Ja, du sprichst es gerade an. Er kam ja mit extremen Vorschusslorbeeren in die Formel 1. Und das war vielleicht auch so ein bisschen die Bürde, die er zu tragen hatte. Denn Toto Wolff hat, und das fand ich für Toto Wolff sehr, sehr untypisch, der hat dem ja wirklich vorab schon befeuert. Und ich erinnere mich daran, ich glaube in Monza war es, wo er dieses freie Training machte, wo er den Wagen eingeplankt hatte. Und ich im ersten Moment dachte, puh, okay, das ist mal ganz schlecht jetzt angestartet, das Thema Kimi Antonelli. Und Toto Wolff hat nur das Positive daraus gezogen und sagte, aber der erste Sektor, das war bis dahin, hat er eine Fabelrunde. Und das war so der Punkt, wo ich mir dachte, also ganz ehrlich, wir kennen ja Toto Wolff, die Sieger am seidenen Faden. Und da habe ich mir gedacht, Toto, also was möchtest du mir jetzt erzählen? Der Junge plankt das Ding ein in der ersten Runde gefühlt. Und du erzählst mir jetzt, da kommt eine Naturgewalt auf uns zu und das haben wir hier gesehen. Und ja, er hat mich Lügen gestraft. Denn nach einem, und ich fand, letztes Jahr waren schon die ersten Spitzen da. Kanada das erste Podium. Also Antonelli hat gezeigt, dass er es drauf hat. Denn wir dürfen nicht vergessen, damals war der Mercedes auch noch nicht der Mercedes, der er heute ist. Und damit aufs Podium zu fahren, war schon ein Kraftakt. Und jetzt zeigt das, er hat jetzt 6 Siege in dieser Saison. Er, du hast es gerade gesagt, 45 Punkte Vorsprung auf Lewis Hamilton, 50 auf seinen eigenen Teamkollegen und eigentlichen vorab Weltmeisterkandidaten George Russell. Es läuft alles für ihn. Track Limits, da gebe ich dir recht, das ist ein Thema. Wir hatten das in Barcelona schon, wo ja, man sich öfter mal auch so ein bisschen die Hand vor die Augen gehalten hat, wenn er da in die Kurven eintauchte, beziehungsweise aus den Kurven rauskam, mit dem Vorderrad noch auf der Linie. Aber es läuft super für Kimi Antonelli und ich glaube, dass, ja, Ungarn, da werden wir gleich natürlich noch drüber sprechen, da ist er absoluter Top-Favorit, mal wieder, eigentlich wie mittlerweile in jedem Rennen. Aber wir müssen eben auch über die andere Seite der Garage reden, Kevin, und über George Russell. Und der ist heute ganz prominent ja, K.O. gegangen, nämlich direkt oben nach der Camel Straight in einem Duell mit Lewis Hamilton. Und das Besondere, auch bei uns im Watch Together ging es dann erstmal heiß her, bis die erste Wiederholung von dem Vorfall kam. Das war auch schon komisch, ne? Es war kein gefährlicher Unfall, aber es hat sehr lange gedauert, bis die Regie uns da mal eine Wiederholung gezeigt hat und wir wussten eigentlich gar nicht, was ist da jetzt passiert. Und die Wiederholung klärte mehr oder weniger auf, dass Lewis Hamilton, ja, da, obwohl er die Strafe am Ende bekommen hat, da, auch da werden wir gleich drüber sprechen, mit sehr viel Überschuss George Russell nochmal vorbeilassen musste, der aber vorher komplett auf der Geraden geschlagen war. Und George Russell gab nicht Lewis Hamilton die Schuld, war nicht irgendwie böse darüber, dass diese Kollision zustande kam, sondern seinem eigenen Auto. Ich zitiere mal, ich hatte einen guten Start, kam hervorragend durch die erste Kurve und hing direkt hinter Verstappen. Aber aus irgendeinem Grund entschied sich die Batterie in Kurve 1 nicht zu laden. Also Batterieprobleme bei ihm, wieder ein Problem dann scheinbar mit dem Mercedes und daher musste er mehr oder weniger in diese Aktion reinfahren, ließ sich außen vorbeitragen an Lewis Hamilton und wurde dann eben abgeräumt. Ja, Kevin, die erste Frage, wie bewertest du diesen Unfall? Glaubst du, George Russell steht damit richtig oder könnte er vielleicht auch ein bisschen mehr böse sein auf Lewis Hamilton in dieser Situation? Was sagst du zu der 5-Sekunden-Strafe von Lewis Hamilton? Und ja, was macht das mit George Russell im Titelkampf?
Also wie Günther Steiner jetzt sagen will, viele Fragen, Dennis. Ja. Das Interview mit Günther Steiner von letzter Woche Mittwoch lege ich euch nochmal wärmstens ans Herz, wenn ihr es noch nicht gehört habt. Also die Situation war für mich ein ganz normaler Rennunfall. Also man muss ja immer schauen, was ist die Formel 1 dieses Jahr? Und dass man da oben in die Situation kommt, in der George Russell ist, dass er wirklich keinen batteriegetriebenen Vortrieb mehr hat. Ja, das hätte man antizipieren können, auch bei den Rennkommissaren. Deshalb bin ich der Meinung, Rennunfall hätte man jetzt nicht bestrafen müssen. Insbesondere, weil wir später ja auch noch einen Fall hatten mit Leclerc und Piastri, wo es ja dann keine Strafe gab. Ist das eigentlich nochmal absurder, dass es hierfür eine Strafe gab? Wenn man sagt, es ist kein Rennunfall, dann bin ich persönlich sogar eher der Meinung, dass George Russell die Schuld trägt und nicht Lewis Hamilton, weil Lewis Hamilton bekommt leichtes Untersteuern in der Kurve, ja, muss korrigieren und Russell setzt sich da rein in einer Situation, in der er die Kurve gar nicht hat. Ja, also von daher hätte Russell vielleicht ein bisschen mehr Platz lassen können, um die Kollision zu verhindern. Nochmal, für mich ein Rennunfall, keine Strafe. Dann aber wiederum, muss ich sagen, und da verstehe ich die Stewards nicht immer, causing a collision sind eigentlich 10 Sekunden. Und man gibt dann jetzt, weil es die erste Runde war, gibt man einen Rabatt oder weil eine Situation wuselig ist, gibt man einen Rabatt. Es gibt in normalen Sportarten keine halben Strafen. Ja? Also es gibt keinen halben Elfmeter. Du kannst nicht sagen, du läufst nur an, aber schießt nicht aufs Tor. So, ne? Es gibt keine halben gelben Karten. Eine gelbe Karte ist eine gelbe Karte. Es gibt keine halben roten Karten. Eine rote Karte ist eine rote Karte. Im Tennis gibt es Strafen. In vielen Sportarten gibt es Strafen. Strafminuten im Eishockey zum Beispiel. Es gibt auch keine halben Minuten. Ja, es gibt Minuten. So. Also, dann sei halt so konsequent und gib Lewis Hamilton 10 Sekunden. Weil dann frage ich mich so, warum haben wir Causing a Collision, wenn das keine 10 Sekunden sind? Also von daher, wie gesagt, meine initiale Meinung ist gewesen und ist es auch geblieben, es hätte keine Strafe geben sollen, dann wäre übrigens auch die Piastri gegen Leclerc-Nummer fair gewesen, weil dann hat man halt keine Strafen gegeben in der Situation und dann ist gut, weil das steht auf der anderen Seite auch, dafür gab es keine Strafe und für Hamilton dann schon, das hat Hamilton natürlich tierisch geärgert. Also, Russell hätte es ein bisschen klüger machen können, vielleicht hätte Hamilton auch ein bisschen klüger machen können und das macht es halt für mich zum klaren Rennunfall und wenn man es dann bestraft, dann muss man es auch richtig bestrafen. Und das wirft halt immer wieder auf die Kommissare auch so ein Licht, wo die Leute sich fragen, ja, warum gibt es eigentlich keine konstanten Bestrafungen in der Formel 1? Also da muss ich sagen, die Fragen habe ich jetzt auch.
Ja, das war vielleicht dann eben der größte Punkt, dass relativ zeitnah auch gleichzeitig entschieden wurde, dass es hat ja auch sehr lange gedauert, bis diese Strafe für Hamilton ausgesprochen wurde und eben dann gesagt wurde, Piastri, Leclerc, no further investigation. Und das war dann natürlich so ein bisschen der Knackpunkt, woran sich viele gerieben haben. Jetzt war es für Lewis Hamilton auf der einen Seite eine erneute Strafe, dann gab es auch noch einen weiteren Schockmoment, Kevin, in der Boxengasse beim Boxenstopp für Lewis Hamilton, der nämlich seinen Mechaniker vorne am rechten Reifen angefahren hat, der noch nicht weg war. Da können wir jetzt vermelden, gibt es eine 30.000 Dollar? Euro? Ich weiß gar nicht, wie wird
Euro.
das? Euro, Euronen, natürlich, nur Bares ist
Erönen.
Wahres. Erönen.
Erönen.
30.000 Mark und 50 Pfennig. Auch nochmal ein kleiner Schreckmoment. Nichtsdestotrotz muss man sagen, Kevin, Lewis Hamilton mit dem vierten Platz und auch der Pace, die er hatte, hat er sich noch gut aus der Affäre gezogen dafür, dass es wieder so ein bisschen gegen ihn lief. Ja, wie hast du Lewis Hamilton denn danach gesehen? George Russell hat sich nach diesem Vorfall verabschiedet. Da ja, wäre keine Chance mehr für ihn, irgendwie einzugreifen. Lewis Hamilton fuhr weiter. Ein Batchboard fehlte ja auch an der linken Vorderseite, glaube ich. 5 Sekunden und diesen Zwischenfall mit dem Mechaniker und er wird trotzdem Vierter. Zeigt das vielleicht auch in Kombination mit Charles Leclerc, über den wir natürlich gleich auch noch sprechen werden, dass Ferrari auch in Belgien wirklich ein starkes Wochenende eigentlich hatte und das natürlich jetzt nicht gereicht hat für Kimi Antonelli, aber das vielleicht da ein bisschen drunter gelitten hat?
Ja, also Lewis Hamilton war schnell. Ich denke, das ist das Wichtigste für ihn, ne? Man hat auch gesehen, der konnte dann die Pace von Charles Leclerc zwischenzeitlich auch mitgehen, hat ja auch gefunkt, ich habe eine bessere Pace. Also im Grunde genommen wollte er, dass man ihn vorbeilässt, aber das macht man bei Ferrari ja nicht dieses Jahr, zumindest noch nicht. Mal sehen, ob das vielleicht noch kommt, wenn man merkt, dass Lewis Hamilton um die Weltmeisterschaft fahren kann und ob Leclerc dann auch mitspielt. Es kam natürlich wieder viel zusammen, ne? Also er hat ja auch diesen Kommentar abgelassen, nachdem er die Strafe bekommen hat, ja, and another one, ne? Also schon wieder eine Strafe, obwohl Lewis Hamilton ist ja auch oft genug verschont geblieben von Strafen. Also von daher mal da das Erste. Dann war das natürlich total opportun, wie das VSC kam. Also das sind ja auch zwei sehr kuriose VSC-Phasen gewesen, wo viele doch ein bisschen verwirrt waren. Ich glaube auch Leute an der Strecke, die nicht genau wussten, warum gibt es jetzt eigentlich ein Virtual Safety Car. Also da muss auch die Kommunikation besser werden. Da waren halt Sportwarte der Streckensicherung auf der Strecke und haben Teile aufgesammelt, weil da doch viel lag. Und gerade die zweite VSC-Phase, die war ja auch unverhältnismäßig lang. Ja, und auch da hat keiner verstanden, so was ist denn jetzt los. Aber es gab noch einige mehr Teile, die aufgesammelt werden mussten und demnach dauerte das ein bisschen. Die ersten haben schon nach Verschwörung geschrien, dass Ferrari bevorzugt werden soll. Weil ja, Ferrari hatte dadurch einen kleinen Vorteil. Die haben den Double-Stack-Pitstop gemacht. Leclerc kam dann ja vor Kimi Antonelli raus, was sehr, sehr gut war für ihn. Und Lewis Hamilton musste diese 5 Sekunden noch absitzen. Und das Ironische dahinter ist ja, der Mechaniker, der ihn umgefahren hat, der hat einfach gepennt. Ja, das war derjenige, der ihm den Frontflügel hätte einstellen sollen. Und das war ja das, was danach dann wiederum Lewis Hamilton die ganze Zeit moniert hat, dass er mit diesem Frontflügel einfach nicht fahren kann, ja, mit den Einstellungen nicht fahren kann. Und demnach ist Platz 4 vielleicht sogar das Maximum. Ja, es wäre mit dann mehr drin gewesen. Ja, hätte, ist nicht gewesen. Deswegen Platz 4, wichtige Punkte. Er ist jetzt weiter Zweiter oder wieder Zweiter in der Fahrerwertung, 45 Punkte. Da kann man mal entspannt bleiben. Nichtsdestotrotz gut, dass es dem Mechaniker gut geht, der ja ein bisschen vor einem Gehorsam sehr lange gewartet hat nach den 5 Sekunden, weil bloß das Auto nicht berühren. Ja, ist dann nur doof gewesen, dass er dann seinen Job nicht nachgehen konnte. Als er dann gemerkt hat, oh, er muss ja noch an den Frontflügel, war es dann schon zu spät. Die Ampel war schon grün, logischerweise, weil wenn die Reifen gewechselt sind, dann geht die Ampel auf grün, Hamilton fährt los. 30.000 Euro, du hast gesagt, 10.000 davon auf Bewährung. Also wenn es dann nochmal passiert, dann sind es dann auch die 30.000. 1-2 sind erstmal 20.000. Also von daher, ja, Peanuts, wenn man es im Gesamtkontext sieht. Ich finde es auch gut, dass Hamilton da jetzt keine Strafe bekommen hat. Ich meine, der konnte dafür nichts. Das war wirklich ein Teamversagen. Das hat auch Hamilton danach gesagt, dass es halt Sache des Teams ist, das richtig hinzubekommen. Sehe ich ganz genauso. Trotz allem, ein gutes Wochenende für Lewis Hamilton, denke ich schon. Charles Leclerc wird aber stärker. Und Ungarn wird jetzt mal ein Test sein, glaube ich, weil da werden sich die Top-4-Teams wieder näher sein durch die bessere Streckencharakteristik für die moderne Formel 1, die wir dieses Jahr haben. Und da bin ich mal gespannt, ob Hamilton, der sich in Ungarn ja, glaube ich, auch pudelwohl fühlt, gegen Leclerc da wieder ein Ausrufezeichen setzen kann. Es ist wichtig. Es ist jetzt wichtig, die Punkte zu sammeln. Die Sommerpause, die rückt ja näher. Ich glaube, nach Ungarn ist ja schon, ne? Dann ist schon Sommerpause. Also von daher wäre ein Sieg vielleicht sogar sehr, sehr wichtig, um sich Momentum zu erarbeiten für die wichtigste Phase. Und in der ist Lewis Hamilton ja immer da. Das wissen wir ja aus der Vergangenheit. Da ist dann Hammer Time. Und Belgien war es jetzt nicht so sehr, aber trotzdem kann er auf der Leistung aufbauen, die ja grundsätzlich gut war. Verkettung unglücklicher Umstände, aber Platz 4 ist, glaube ich, angemessen.
Das würde ich auch unterschreiben. Also wie gesagt, starke Leistung von Lewis Hamilton, ob der vielen kleinen Scharmützel, die er am Sonntag erdulden musste. Und dann kommen wir doch mal zu seinem Teamkollegen Charles Leclerc, fährt den Platz 2 ein, fährt ein paar Runden um den Sieg, so ehrlich muss man sein. Es war relativ schnell klar, dass er das nicht halten können wird. Aber Charles Leclerc ist wieder auferstanden, hatte den Vorteil durchs VSC, ganz klar, kam dadurch an Antonelli vorbei, war aber eben die ganze Zeit auf Pace, hat das richtig, richtig gut gemacht und sich eben wieder angemeldet im Konzert der ganz Großen. Hat er sich neben Kimi Antonelli ja mit Max Verstappen das Podium geteilt und deren beiden Rennverläufe ja haben sich ja gekreuzt eben mit diesem VSC, als Leclerc an allem vorbei war. Max hatte das Pech, dass er genau vor dem VSC in der Box war. Das war natürlich so ein bisschen das Pech des Niederländers. Ja, Leclerc, Verstappen, die beiden sind in Belgien jetzt eben nebeneinander auf dem Podium gestanden und Max Verstappen, hatte man das Gefühl, war wieder konkurrenzfähiger. Mit dem Red Bull, auch sein Teamkollege Isa Kacza, hat er mit Platz 6 wirklich, wirklich gut abgeliefert. Glaubst du, dass Leclerc Verstappen jetzt auch ein Duell werden könnte, was sich in den nächsten Wochen fortsetzen wird? Oder war das jetzt vielleicht auch zu Belgien-spezifisch? Denn beide sind, und ich muss es immer noch wieder sagen, wenn sie gegeneinander fahren, ich liebe es. Ich finde, es gibt keine besseren Duelle als Charles Leclerc gegen Max Verstappen, denn die passieren auf Augenhöhe, die passieren mit Respekt, aber ohne falscher Bescheidenheit. Denn ein Charles Leclerc ist, glaube ich, einer der wenigen, der gegen Max Verstappen wirklich reinhält, der sich da, wie Christian Nimmervoll einst immer gesagt hat, nichts scheißt. Hast du die Hoffnung, dass wir die beiden jetzt öfter im Ring tanzen sehen?
Das ist schwer zu sagen, denn Belgien und auch Großbritannien sind ja schon Ausreißer gewesen jetzt, ne? Auch für Ferrari. Charles Leclerc hat es selber gesagt, das waren jetzt zwei Strecken, auf denen wir nicht erwartet hätten, so weit vorne zu stehen. Am Ende ist es ein erster Platz in Silverstone und ein zweiter Platz in Belgien gewesen. Übrigens, was mir gar nicht aufgefallen ist, durch den Sieg in Silverstone hat Leclerc auf allen Gründungsstrecken der Formel 1 gewonnen. Ja, das muss man auch erstmal schaffen, ich glaube.
Oh, krass, die Statistik kannte ich auch noch nicht.
Ja. Und bei Red Bull ist es ja auch ganz interessant gewesen. Ich meine, durch dieses Windschattenspiel am Samstag hat man Max Verstappen wirklich einen sehr guten Startplatz ermöglicht. Das gehört auch dazu, ne? Also den Vorteil, den man hatte, dass Kacza zurückversetzt worden ist, der übrigens ein super Rennen gefahren ist. Also Kompliment an Isa Kacza, dass er das geschafft hat, da auf Platz 6 vorzufahren. Zeigt zumindest mal, was im Red Bull drin ist. Ja, also das ist positiv. Jetzt bin ich auf Ungarn gespannt, da kommt wieder der Macarena-Flügel, also der Red Bull-Macarena-Flügel dran. Ich meine, zum Glück haben sie ihn jetzt in Belgien weggelassen, weil das hätte auch übel enden können. Also haben wir jetzt genug Crashes gesehen von Max Verstappen. In Ungarn könnte aber wieder helfen. Das heißt, es könnte durchaus so sein, dass die beiden sich wieder öfter auf der Strecke sehen und duellieren werden. Und ich bin da ganz bei dir. Ich finde, die Duelle zwischen den beiden, die sind nah an der Perfektion. Die wissen genau, was sie tun und das finde ich schön und toll anzusehen. Und das sind zwei herausragende, sehr talentierte Fahrer. Und Frage ist halt nur, ob das dann um Platz 2 und 3 geht oder wieder um Platz 3, 4, 5. Je nachdem, wie so die Rollenverteilung ist an den Wochenenden. Auch Lewis Hamilton wird zurückschlagen wollen. George Russell wird zurückschlagen wollen. Da muss man dann gucken, wo es dann diese Duelle gibt. Aber es wäre wünschenswert, wenn Red Bull auch nachhaltig davor rücken kann. Auch die, muss man sagen, wenn ich jetzt auf das Silverstone-Ergebnis auch nochmal gucke, gut, da ist Max Verstappen ausgeschieden, aber Kacza hat es auf Platz 5 geschafft. Sagen wir mal, Max Verstappen wäre da auch ungefähr in den Sphären gewesen. Dann geht sich das eigentlich ganz gut an bei Red Bull, ne? Also der Saisonverlauf könnte nochmal spannend werden, könnte Red Bull auch ein bisschen nach vorne spülen. Mit Isa Kacza hat man jetzt auch einen, der dauerhaft in die Punkte fährt. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Da habe ich ja am Anfang der Saison auch gesagt, Weltmeister wird vielleicht auch der den besten Teamkollegen hat, der ihm helfen kann, ja, in wichtigen Momenten. Jetzt wird Max Verstappen nicht Weltmeister, das glaube ich nicht, aber das könnte bei Ferrari noch ein wichtiges Thema werden. Aber ja, das war gut. Wie gesagt, Leclerc hatte ein bisschen Glück, meiner Meinung nach, damit, dass er keine Strafe bekommen hat. Das wäre für mich eine Strafe gewesen. Also wenn wir jetzt so weit gehen und sagen, Hamilton wurde bestraft, dann hätte man Leclerc meiner Meinung nach auch bestrafen müssen. Dieser Zucker nach links, ja, er ist die Ideallinie gefolgt, aber das war schon grenzwertig, sag ich mal. Ne? Also da hat der Leclerc diese Kollision schon in Kauf genommen. Hätte er sich nicht beschweren dürfen, hätte er da eine Strafe bekommen. Und ich glaube, er weiß das auch. Er hat im Cooldown-Room diese Szene gesehen, hat die Kappe über die Augen gezogen. Also der wusste schon, dass das nicht der beste Moment seiner Karriere war, da gegen Oscar Piastri. Und ja, dann das VSC, was ihn vorgespült hat. Er konnte Antonelli einfach nicht halten, aber er konnte halt die Pace halten. Du hast auch gesehen, was in dem Auto drinsteckt, wenn er mal freie Luft hatte. Ne? Also Leclerc, als er geführt hat, da ist er mal ordentlich weggefahren von Lewis Hamilton, hatte ruckzuck 3,5 Sekunden Abstand. Also deshalb, das macht mir Mut bei Ferrari. Da kommt ja dann noch ein Motoren-Update in Monza. Mal schauen. Also ich hoffe, Red Bull legt noch ein bisschen nach. Ich hoffe, Ferrari legt noch ein bisschen nach. Und im Sinne der WM muss man hoffen, dass Mercedes ein bisschen nachlässt, ja, und die Zuverlässigkeit weiter nachlässt. Dann könnte uns da in der zweiten Saisonhälfte noch richtig was blühen.
Was so gar nicht blüht, Kevin, ist momentan der Papaya-Baum in der Formel 1. Denn McLaren ist weiter im Nirgendwo. Ja, man sammelt solide Platzierung, würde ich sagen. Oscar Piastri, heute Fünfter, war eben ja, Teil dieses Manövers mit Charles Leclerc, Lando Norris, der mit einem neuen Motor eine 10-Platz-Strafe in Kauf genommen hat, hat sich am Ende auf Platz 7 ins Ziel bringen können. Ja, jetzt haben wir da das Weltmeisterteam. Wir haben den Weltmeister und man hat nicht so wirklich das Gefühl, dass sie im Konzert der Großen mitspielen. Sie sind natürlich auch nicht brutal schlecht oder so, aber ihnen fehlt vielleicht am meisten diese Spitzen hin, wie sie jetzt heute ein Max Verstappen hatte mit dem dritten Platz, wie sie ein Ferrari hatte mit Siegen, die sie geholt haben, Mercedes sowieso. Ja, wie bewertest du das Wochenende für McLaren?
Tja, also man muss sich Sorgen machen um McLaren. Ich finde, das wird immer offensichtlicher. Lando Norris resigniert ja langsam auch schon. Oscar Piastris fünfter Platz ist vermutlich einfach nur darauf zurückzuführen, dass dieser Kaccha sich nicht weiter vorne qualifizieren konnte. Gut, Norris hatte auch die Startplatzstrafe. Auch da muss man ja fair sein und sagen, McLaren ist wirklich gebeutelt. Ja, also die technischen Defekte, insbesondere Lando Norris, das schlägt dann auch ordentlich ins Kontor. Aber zur Wahrheit gehört meiner Meinung nach auch dazu, dass sich dieses Auto nicht signifikant genug weiterentwickelt. Und wenn du das bei den anderen Konkurrenten so siehst, wie die sich weiterentwickeln, dann hängt McLaren da total hinterher. Jetzt kann man natürlich sagen, man hat letztes Jahr noch sehr viel investieren müssen, sehr viel Entwicklungszeit reinstecken müssen, Entwicklungszeit, die andere Teams schon in 2026 stecken konnten. Die große Hoffnung liegt also vielleicht sogar schon auf 2027, ja, da wieder anzugreifen und da wieder auf dem Niveau zu sein, auf dem man sich eigentlich sieht. Ich meine, man war zweimal Konstrukteursweltmeister, man hat jetzt den amtierenden Fahrerweltmeister und keinen interessiert's. Ja, ich weiß, dass das vielen McLaren-Fans sehr wehtut, aber die Belanglosigkeit, in der McLaren sich befindet, ist frappierend. Und das muss auch, da müssen die Alarmglocken schrillen in Woking, ja. Aber man muss jetzt von Rennen zu Rennen gucken, was man aus dem Auto rausholen kann. Norris war sich sicher, dass dieser siebte Platz das Maximum gewesen ist, dass mehr nicht aus dem Auto zu holen ist. Das war das beste Auto, was man bieten konnte. Und wenn das beste Auto ist, was man bieten konnte, dann haben wir wirklich ein Problem. Ja, und Oscar Piastri ist halt irgendwie so ein bisschen das Spiegelbild davon. Ne? Also im Grunde genommen fährt er halt mit, aber man fühlt nichts. Ja, man fühlt einfach nichts bei McLaren dieses Jahr. Der ganze Hype aus dem letzten Jahr ist eigentlich komplett verpufft. Ja, man sieht viele Papaya-Kappen, aber so wirklich wahrgenommen werden sie nicht. Und das ist etwas, das darf Zac Brown auch nicht gefallen. McLaren muss wahrgenommen werden. Diese Entwicklung, die man genommen hat in den letzten 10 Jahren, die muss einfach weitergehen. Sie wird auch weitergehen. Ich bleib dabei. McLaren hat unglaublich gute Leute an Bord. Das ist jetzt einfach ein saure Gurkenjahr und da muss man gucken, dass man da möglichst mit einem guten Ergebnis rauskommt, vielleicht noch das ein oder andere Achtungsergebnis holt, ein Podium. Ein Sieg wird schwer, muss ich sagen. Aber wer weiß, also vielleicht geht in der zweiten Saisonhälfte da ja noch ein bisschen was, obwohl ja, da sind andere einfach stärker. Ne? Auch Red Bull hat sie überholt, finde ich, insgesamt. Ja, muss man gucken. Nur Belgien jetzt wieder eigentlich eine Enttäuschung. Obwohl die Qualifikation von Norris war natürlich super. Ne? Also der dritte Platz war top. Dann die 10 Plätze, die tun extrem weh, hat sich aber schnell und gut nach vorne gefahren. Piastri hatte ja auch einen Schaden am Auto nach dem kleinen Moment mit Charles Leclerc. Das kommt ja auch noch dazu. Von daher, vielleicht um es nochmal so ein bisschen positiv zu drehen, es steckt schon was in dem Auto. Ne? Also wann immer die in ihre Momente kommen, dann sind die auch gut dabei. Aber es fehlt einfach die Konstanz. Es fehlt einfach so diese Weiterentwicklung, dieser letzte Moment, wo man sagen kann, ja, McLaren ist wieder da. Vielleicht kommt er noch, ich bin gespannt.
Ja, worauf wir auch mit Spannung blicken, ist natürlich die Weltmeisterschaft. Und bevor wir jetzt gleich in unsere erste Pause gehen, wollen wir einmal die Top 8 nochmal ganz kurz auflisten. Denn Kimi Antonelli führt, wie gesagt, mit 204 Punkten die Formel 1 Weltmeisterschaft an. Auf Platz 2 mit 159 Punkten Lewis Hamilton, dahinter 154 George Russell, Charles Leclerc robbt sich ran, 126 und Platz 4. Dann der erste McLaren, der Weltmeister Lando Norris, 103 Punkte, also schon 101 Punkt trennt ihn von der Titelverteidigung. Oscar Piastri mit 92 Punkten auf Platz 6, Max Verstappen 91 Punkte, also einen dahinter noch auf Platz 7 und Isaac Hadjar als letzter der Top 8 mit 60 Punkten mit Aufwind. Hat lange am Anfang der Saison nicht wirklich punkten können und jetzt ein solider Punktesammler für Red Bull Racing geworden. Wir werden jetzt gleich über das Mittelfeld sprechen, Kevin, nach einer kurzen Pause. Denn auch da ging es doch heiß her und wir haben die Reinkarnation eines legendären Spa-Francorchamps-Moments erlebt. Und den hat uns Franco Colapinto serviert. Mehr dazu nach einer klitzekleinen Pause hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Zurück zu Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wir sprechen immer noch über den großen Preis von Belgien und schauen jetzt ein bisschen weiter hinten nach. Da, wo die Regie uns nicht viel gezeigt hat, das müssen wir ehrlich sagen, wer das sehen wollte, brauchte einen großen Fernseher. Denn diese Szenen, über die wir jetzt sprechen, passierten leider nur im Splitscreen. Das hat nochmal richtig RTL-Vibes gegeben wie früher. Ja, fangen wir mal an. Franco Colapinto, denn das war vielleicht so ein bisschen der herzerfrischendste Moment des Rennens, als wir dieses weltberühmte Überholmanöver von Mika Häkkinen gegen Michael Schumacher an Ricardo Zonta vorbei bekommen haben, als er nämlich mit Liam Lawson und Pierre Gasly über die Kämmel fuhr und dann eigentlich wirklich genau gleich, ich habe mir die Onboard nochmal angeguckt, rechts vorbei, innen rein und vorbei an beiden. Ja, Alpine sammelt einen Punkt mit Franco Colapinto auf Platz 10, Kevin, gibt aber so ein bisschen das Heft des Handelns aus der Hand, denn nicht nur die Racing Bulls sind jetzt speedtechnisch in Belgien dran vorbeigefahren, denn Arvid Lidblad war außer jeder Reichweite für die Franzosen, auch Audi und keine Sorge an alle deutschen Fans, das werden wir gleich noch gebührend besprechen, die Punkte von Gabriel Bortoleto. Aber auch Audi ist aktuell speedtechnisch vorbei an Alpine. Die Q3 schafft man derzeit nicht oder wenn hier und da vereinzelt mit Hängen und Würgen. Ja, was macht das jetzt mit Alpine und den ehrgeizigen Plänen? Wieder ein Rückschlag, muss man ehrlicherweise sagen, oder Kevin?
Ja, bei dem ganzen spektakulären Überholmanöver vergisst man das vielleicht auch ein bisschen, ne? Dass man den Ansprüchen aktuell wieder ein bisschen hinterherfährt. Und das ist was, wenn wir darüber sprechen, dass man bei McLaren Alarm Glocken schrillen lassen muss, dann eben auch bei Alpine. Also dass die Racing Bulls die so überholen und auch Audi den Topspeed technisch so überlegen sind, das ist nicht gut. Das ist einfach nicht gut und da muss ich ein bisschen was tun, da muss ich was bewegen. Aber auch da, ne? Man hängt immer noch den Altlasten hinterher bei Alpine. Also von daher, wenn da mal diese Entwicklung, die man jetzt angestoßen hat, weitergeht, dann glaube ich, dass das perspektivisch schon wieder was werden kann, aber bringt dir jetzt herzlich wenig. Ne? Also dieser 10. Platz ist mehr oder weniger eine Schadensbegrenzung, muss man ehrlicherweise sagen. Ich meine, in Silverstone waren es noch beide in den Punkten auf den Plätzen 9 und 10, Colapinto vor Gasly, jetzt wieder Colapinto vor Gasly, also das auch ein Achtungserfolg für Colapinto im teaminternen Duell gegen Pierre Gasly, denke ich. Dieses Überholmanöver war super, also sensationell antizipiert von Colapinto, ja, muss man einfach den Hut vorziehen und sagen, ha, hat er sehr, sehr gut gemacht. Und trotzdem, ja, dieses Update von den Racing Bulls, wenn wir Arvid Lindblad mal hervorheben wollen, der es ja am Auto gehabt hat, der war ja in der Qualifikation in Silverstone vor Lawson und deswegen hat er dieses Update bekommen, da hast du schon gesehen, dass das Update was kann. Ja, also wenn Lawson jetzt das auch gehabt hätte, eieiei, also da hätte ich auch das Teamduell gerne gesehen, deswegen glänzte Lindblad jetzt natürlich ab Samstag sehr gegen Liam Lawson, aber auch der Neuseeländer hat es gut gemacht und die Racing Bulls sind eine Bereicherung fürs Mittelfeld, das kann man nicht anders sagen, also sie haben uns Lügen gestraft, sie haben jetzt die Konstanz, sie sind jetzt dabei und ja, kann man auch nur loben, muss man loben und Arvid Lindblad macht das einstweilen sehr, sehr, sehr gut, Liam Lawson aber eben auch und deshalb, wenn das Update jetzt in Ungarn dann auch an das Auto von Liam Lawson kommt, bin ich auf das Teamduell gespannt und Audi, ja, über die müssen wir eigentlich auch gesondert sprechen, weil Dennis,
machen wir.
Bortoleto auf der 8 und Hülkenberg auf der 13, es ist schon irgendwie ein komisches Wochenende bei Audi gewesen, finde ich.
Ganz genau, denn Nico Hülkenberg hat den Audi-Klassiker eigentlich mittlerweile gehabt am Samstag in der Qualifikation, das Auto mit einem Hydraulikschaden abgestellt. War dann natürlich auch startplatzbedingt ein bisschen schlechter aufgestellt und konnte dann auch eben diesen Audi nicht mehr in die Punkte setzen. Im Gegenzug hat Gabriel Bortoleto mit dem 8. Platz wieder 4 Punkte eingefahren für das Team aus Deutschland, aus der Schweiz. Die Frage aufwirft eben, wo steht Audi? Wie steht Audi? Gabriel Bortoleto hinterher, wobei ich finde, das war ein bisschen tief gestapelt, hat gesagt, dass er nicht glaubt, dass sie in einem Train mit den Racing Bulls und Alpine hätten mithalten können. Dafür hat er das Auto noch als zu schwach gesehen. Man muss aber sagen, auch in der Qualifikation hat er da schon ein gewichtiges Wort mitgesprochen mit Alpine, mit den Racing Bulls. Und ja, er hat auch durch dieses VSC in der 21. Runde profitiert. Das muss man ganz klar sagen. Bis dahin war er auf Platz 11. Aber er hat eben die Punkte auch eingefahren. Er schafft es momentan besser als Nico Hülkenberg. Durch Ausfälle, mal aber auch eben fahrerisch, zu glänzen. Er holt die Punkte, er hat alle Punkte fürs Team geholt. Nico Hülkenberg noch keinen einzigen bis hierhin. Wie gesagt, viel vom Pech verfolgt. Das wollen wir da gar nicht schmälern oder irgendwie da das vergessen. Aber es sieht momentan sehr gut aus für Gabriel Bortoleto. Die große Frage ist aber für mich, Kevin, wo steht Audi? Es ist so schwer greifbar. Du hast auf der einen Seite immer diese Momente und Belgien war jetzt wieder so einer, wo du denkst, die haben guten Speed, die haben Alpine in die Schranken gewiesen, die haben mit den Racing Bulls gekämpft zeitweise. Top. Dann hast du aber auch eben immer dieses krasse Kontrabild, dass du jetzt heute einen Nico Hülkenberg hast, der keine Chance hat, irgendwie in die Punkte zu kommen, auch wenn er natürlich in diesem Viererverbund Colapinto, Gasly, Lawson mit dabei war, aber man hatte nicht das Gefühl, dass er da irgendwie angreifen kann. Und die Frage ist, wo stehen sie? Was nimmt man auch? Also ich bin momentan, das muss ich aber auch ehrlich sagen, leicht dazu am Tendieren, die positiveren Seiten auch mal zu sehen, denn wir haben, und ich finde zu Recht, viel, viel kritisiert bei Audi, denn da liefen einige Sachen ab, die eben einem Team, was, und das darf man nicht vergessen, mit Sauber eine bestehende Infrastruktur übernommen haben, was mit Audi einen der größten Automobilhersteller dieser Welt eben im Rücken hat, Sachen, die da eigentlich nicht passieren dürfen, diese Probleme, diese Zuverlässigkeitsprobleme, aber man fährt jetzt, stand jetzt die letzten Wochen, regelmäßig in die Punkte. Wie positiv bist du da gestimmt? Siehst du auch jetzt den Aufwärtstrend doch auch langsam kommen?
Ja, ich muss sagen, aufhorchen hat mich Günther Steiner lassen, als wir am Mittwoch dieses Gespräch hatten hier bei Starting Grid, als er auch sagte, bei Audi ist ein Aufwärtstrend zu erkennen. Und ja, bei aller Kritik, in die ich mich auch reingefressen habe, muss ich zugeben, gegenüber Audi, weil das einfach nicht das ist, was ich als den Anspruch dieses Teams in der Formel 1 sehe, muss man festhalten, dass er da recht hatte und dass das stimmt. Ne? Dass auch das, was du sagst, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, auch mal zu unterstreichen, dass man sich entwickelt, dass man die Schritte macht und dass man dann auch in Belgien, auf einer Strecke, auf der man vielleicht zu Saisonbeginn noch überhaupt nicht hätte performen können, jetzt in der Lage ist, mit Bortoleto einen sehr sicher in die Punkte zu bringen. Und bei Nico Hülkenberg ja, ist das schon auch eine bittere Nummer, muss man sagen, ne? Wie das dann für ihn gelaufen ist an diesem Wochenende, diese Hydraulikprobleme und grundsätzlich auch so ein, ja, keine wirklich Connection mit dem Auto, ne? Das, was Gabriel Bortoleto halt nun mal hatte. Und deswegen, gut für Audi, dass sie jetzt in zwei Rennen hintereinander punkten konnten, haben sie bislang ja nicht geschafft. Toi, 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 dass das jetzt so weitergeht. Wäre schön, wenn sie eine Serie starten würden, weil Platz 7 anzugreifen in der Konstrukteursweltmeisterschaft, auch wenn der Weg dahin noch ein bisschen weiter ist, das sollte schon ein Ziel sein. Du musst dir Ziele setzen, damit du motiviert bleibst, damit du dran bleibst. Ja, und vielleicht ist das so ein erstes kleines Etappenziel zu sagen, siebter in der Konstrukteurswertung, das ist doch eigentlich eine gute Nummer zum ersten Jahr in der Formel 1. Und wenn man jetzt nach und nach auf beiden Autos auch diese Konstanzen, da sind wir wieder beim Thema Konstanz, Inkonstanz, wenn man die bei beiden Autos mal hinbekommen würde, dann glaube ich, ist der Audi im Mittelfeld wirklich ein richtig starkes Auto. Ja? Es sind einfach so administrative, strukturelle Sachen, wo ich sage, da sind sie immer noch in den Kinderschuhen, obwohl sie nicht in den Kinderschuhen sind. Ja, also ich wiederhole mich da gebetsmühlenartig. Es ist einfach kein neues Team für mich. Ja, und deshalb erwarte ich da einfach mehr. Gleichwohl muss man anerkennen, wenn sie ihre Schritte machen, und das haben sie an diesem Wochenende wirklich eindrucksvoll bewiesen. Bortoleto hat es fehlerfrei durchbekommen. Das ist auch ganz wichtig. Das musst du ja auch erstmal hinbekommen. Und Nico Hülkenberg, der wird auch seine Punkte holen. Da bin ich mir sicher. Der hat ja auch jetzt am Wochenende im Grunde genommen, wir wissen es noch nicht offiziell, aber seine Weiterbeschäftigung bei Audi verkündet, ja, dass es auch 2027 mit den beiden weitergeht, ist, glaube ich, auch eine gute Entscheidung, wenn das so ist. Weil die beiden, die grooven sich gerade richtig ein, die verstehen sich gut, die helfen dem Team. Naja, und die Audi-Mitarbeitenden, die vor Ort waren, die 400 Geladenen bei der Incentive-Reise nach Spa-Francorchamps, das hat auch sicherlich nochmal Auftrieb gegeben, da nochmal alles zu geben in Neuburg und in Hinwil und das Ding nach vorne zu bringen. Also bei aller Kritik, die berechtigt geäußert wurde, auch hier bei uns im Podcast, kann man und sollte man auch loben, wenn es gut läuft. Und deshalb Gratulation an Audi für die nächsten Punkte von Bortoleto.
Ja, wer momentan nicht viel hat, wofür man ihn loben kann, Kevin, ist dein ganz besonderer Freund Esteban Ocon. Denn ja, Haas ist auch so ein bisschen abgerutscht von unserem Geheimtipp nach den Testfahrten. Also wir waren ja beide auch sehr überzeugt von Haas. Passiert nicht mehr viel. Auch Oliver Behrmann, der nur 14. wurde, also auch nicht irgendwie in Reichweite von Punkten. Und Esteban Ocon erlebte dann auch ein rabenschwarzes Wochenende, ging auch am Anfang ins Kies, hatte da auch eine Kollision. Und es will einfach nicht so recht anlaufen bei ihm. Und wir sind jetzt so ein bisschen für mich im Gefühl wieder in so einer Phase, wie er sie damals schon hatte bei Racing Point damals, wo es eben darum ging, vielleicht das Cockpit zu verlieren. Und dann macht er einfach zu. Dann macht er zu und es kommt nicht viel. Und allgemein, wir hatten jetzt, du hast es gerade gesagt, Günther Steiner am Mittwoch hier zu Gast, auch nochmal von mir eine Empfehlung. Ja, sein ehemaliges Team, dieser Aufwärtstrend, den wir da erkennen wollten am Anfang der Saison, der ist aber wirklich ganz, ganz böse abgeflacht. Wie glaubst du oder glaubst du überhaupt, dass Haas sich da jetzt im Laufe dieser Saison rauskämpfen kann? Oder meinst du, es wird, und das war, den Fall hatten wir schon öfter in der Geschichte dieses Teams, ist das Jahr abgeschrieben und man geht auf das nächste Jahr und stellt sich vielleicht dann auch eben fahrertechnisch neu auf. Besonders gilt das Augenmerk da ja eben auf Esteban Ocon.
Also ich bin schon enttäuscht von Haas, muss ich sagen. Diese Anfangszeit in der Saison, das war wieder eine Zeit, wo ich die rosarote Brille aufgesetzt habe und dachte, oh ja, ne, man macht das jetzt. Man entwickelt jetzt, man macht Updates, man gibt Geld aus, man hat ja auch einen guten Partner mit Toyota. Ja, und der Weg ging immer weiter nach unten, ne? Und ich sehe das auch nicht besser werden, muss ich zugeben. Also auch da, die werden vielleicht mal einen Achtungserfolg feiern, da wird vielleicht mal ein Punkt bei rumspringen, aber es ist keine Entwicklung erkennbar, ne? Da sind wir jetzt auch wieder beim Thema. Entwicklungen so nach dem 10. Saisonrennen sollten halt schon klarer zu sehen sein. Und die einzige Entwicklung, die ich bei Haas sehe, ist, dass sie nach unten geht. Und das ist dann wiederum so ein bisschen die Geschichte dieses Teams. Ganz häufig stark angefangen und dann ebenso stark nachgelassen. Und ich weiß nicht, woran das liegt, ob das wirklich an mangelnden Updates liegt oder ob das auch einfach an einer Fehlkonstruktion des Autos dann am Ende liegt, dass mit dem Motor irgendwie doch nicht so gut harmoniert oder ob man sich selber überschätzt hat. Ob wir sie überschätzt haben, vermutlich. Aber wie man es selber gesehen hat, wissen wir ja gar nicht. Ich weiß nur, dass Ayo Komatsu hyper ehrgeizig ist, dass Oliver Behrmann hyper ehrgeizig ist. dass auch Esteban Ocon hyper ehrgeizig ist. Und normalerweise würde man meinen, mit all den Zutaten kann man eine richtig gute Suppe kochen. Problem ist allerdings, die Suppe ist aktuell versalzen. Ja, also schmeckt einfach nicht, wenn es um Haas geht. Und vielleicht muss man eine Zutat ändern nächstes Jahr. Das ist dann die französische Komponente im Team mit Esteban Ocon, für den es meiner Meinung nach wirklich Zeit ist zu gehen. Also es reicht jetzt. Es ist gut gewesen. Es ist wirklich gut gewesen, aber jetzt muss man mal jemand anderem da ein Cockpit geben, glaube ich. Und tut mir persönlich schon leid für Esteban Ocon, aber leistungstechnisch ist das einfach nichts dieses Jahr. Und da muss man sich auch nicht wundern, wenn man dann bei Haas sagt, dann orientieren wir uns um. Und Oliver Berman ist vielleicht auch ein Kandidat, wo man aus Bermans Sicht sagen muss, mache ich das bei Haas weiter, weil da fange ich glatt an zu niesen. Das ist die Rache. Ne?
Weil Gesundheit.
Merci.
Avec plaisir.
Ja, Oliver Berman muss sich vielleicht auch mal umorientieren, ne? Weil bei Ferrari bleiben die Cockpits zu, bei Haas geht die Entwicklung jetzt nicht in die richtige Richtung. Er kann sich ja auch gar nicht präsentieren, das kommt ja auch noch oben drauf. Man würde ja meinen, oh, okay, es ist ein hochveranlagter Fahrer, da ist sich jeder einig im Paddock, aber wenn du es nicht zeigen kannst, bringt dir das einen feuchten Furz. Ja, also dann bist du dann irgendwo auf den Plätzen 13 bis 15, da guckt ja keine TV-Regie und macht da mal den Schnitt hin. Ja, also geschweige denn, also dann sieht man auf Social Media mal ein Überholmanöver, aber das ist ja auch jetzt nicht das, was dann so für Aufmerksamkeit sorgt, für dich selber Werbung macht. Und deshalb glaube ich, dass Haas in den nächsten Jahren wieder mal durch so eine Sinneskrise gehen könnte. Außer natürlich, sie bringen jetzt wieder erwartend doch mal irgendwann Updates, die plötzlich komplett reinhauen und dann sieht man doch, klappt ja. Weil eigentlich müsste der Motor ja ganz gut funktionieren, aber es ist irgendwas am Auto, was den beiden einfach kein Vertrauen gibt. Und insbesondere bei Ocon schlägt das komplett durch. Auch bei Berman, da wird der Frust immer größer. Ne? Du kämpfst mit stumpfen Waffen, du willst eigentlich weiter nach vorne. Du kannst auch vom Können her weiter nach vorne, aber dümpelst dann irgendwo im Mittelfeld rum. Also gut, das weißt du eigentlich vorher, wenn du bei Haas einen Vertrag unterschreibst, dass eben genau diese Entwicklung vonstatten gehen kann. Aber umso bitterer, wenn du sie durchlebst. Und ich bin wirklich gespannt, wann sie das jetzt mit dem Fahrerduo nächstes Jahr hinbekommen, das bekannt zu geben. Ob und wie man im Berman-Lager sich umorientiert vielleicht und ob und wie es mit Esteban Ocon weitergeht. Ich würde nicht ausschließen, dass nächstes Jahr beide nicht mehr bei Haas fahren, ne? Weil Berman einen Wechsel macht, weil irgendwo was frei wird und Ocon halt von Haas nicht mehr verlängert wird. Dass du mit, keine Ahnung, ja, was weiß ich, vor Naroli und Tsunoda fährst oder so. Ja, möglich ist das. Ja, möglich ist das. Oder Ryo Hirakawa seine Chance bekommt. Dass Toyota mal reinsetzt oder Kamara eine Chance bekommt, obwohl, naja, die Leistungen sind jetzt auch nicht so prickelnd in der Formel 2, finde ich, von Kamara, aber ist halt ein Ferrari Junior. Also lass das mal abwarten noch ein paar Wochen, dann können wir vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen, aber ja, die Ergebnisse sprechen jetzt absolut nicht für das Team. Ne? Ich meine, gleiches gilt für Williams, also muss man auch sagen. Also auch da, diese Erwartungen, die man geschürt hat, auch James Fowles, wir haben das ja letzte Woche auch besprochen mit Günther Steiner. Also 2026 ist unser Jahr, gar nichts ist 2026 bei Williams. Also auch jetzt wieder 15, 16 für Albon und Sainz, komplett unter ferner liefen, das ist nicht gut, das kann nicht der Anspruch sein. Und dass Williams so abgerutscht ist im Mittelfeld, das ist eigentlich die größte Enttäuschung der Saison, finde ich. Also Aston Martin können wir jetzt mal ausklammern, weil wenn man ehrlich ist, war es ja auch irgendwo absehbar, dass bei Aston Martin passiert, weil letztes Jahr war schon jetzt nicht der Brüller, ne? Und dann dieses Jahr, wo soll es herkommen? Ja, also nur mit Geld kannst du jetzt auch keinen Erfolg kaufen. Aber bei Williams, wo sie letztes Jahr waren, wo sie dieses Jahr sind, da holla die Waldfee. Das ist schon erschreckend.
Weißt du, was beide Teams, Haas und Williams, aktuell gemeinsam haben?
Nee.
Beide haben seit 4 Rennen kein Zähler mehr für ihr Konstrukteurs-WM-Konto holen können. Beide das letzte Mal in Monaco gepunktet. Und ja, es bleibt nicht viel über für die hinteren Teams. Haas, ja, hat 21 Punkte auf der Habenseite, aber hat da eben auch von dem starken Start in Australien und 11 Punkten in China profitiert. Am Anfang, als alle dachten, Haas ist der König des Mittelfelds. Danach aber nur noch ein Punkt und 2 Punkte und auch bei Williams hier und da fiel mal was ab, wenn vorne genug ausgefallen sind. Aber da ging nichts. Und Williams ist jetzt auch nur noch ein Punkt vor Audi. Also Audi greift aktuell schon mal nach Platz 8. Ja, für diese beiden Teams, die ja, viel Hoffnung mitgebracht haben in die neue Saison, gerade Williams. Also bei Williams war ja ein Aufwärtstrend im letzten Jahr. Da bin ich voll bei dir, wo das jetzt eine absolute Hyperenttäuschung war. Wo ich jetzt persönlich sage, was ich nicht so abkommen sehen, Kevin, für mich war Aston Martin doch eine Überraschung. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass sie wirklich so abstinken. Und ja, aber da hast du mir die perfekte Überleitung gegeben, Kevin. Denn wir hatten es heute in Belgien ein letztes Mal, die grüne Gurke. Und diejenigen, die damals zu Sebastian Vettel-Zeiten von einer grünen Gurke gesprochen haben, hätten die geahnt, was Fernando Alonso hingestellt bekommt von Aston Martin. Ich glaube, dann hätte man im Nachhinein über das Auto von Sebastian Vettel noch ganz, ganz anders und positiver geredet. Ja, dieser erste Versuch von Adrian Newey, dieser erste Versuch von Honda im neuen Motorenreglement, er ist krachend gescheitert und er geht ein Stück weit zu Ende mit Belgien. Ja, es war ein Katastrophenrennen für die Grünen aus Silverstone. Lance Stroll musste das Auto abstellen mit Kupplungsproblem und Fernando Alonso war so weit weg von allem, sogar von Cadillac, dass es wirklich nur blamabel war und ehrlicherweise nicht Formel 1 würdig. Also das muss man, glaube ich, mal so sehen. Die Leistung heute, wir haben uns früher häufig über Teams wie Spyker, Caterham oder sonst was lustig gemacht. Also das war nicht besser. Das war nicht besser, was wir heute gesehen haben, Kevin. Und ja, jetzt ist natürlich alle Hoffnung bei Aston Martin, bei Familie Stroll, bei Fernando Alonso selber, bei seinen wirklich noch vielen Fans, dass wir jetzt in Ungarn ja die Hyperschallexplosion bekommen und dieser Aston Martin plötzlich wieder dasteht, wo man ihn eigentlich gesehen hat. Ja, Günther Steiner hat an anderer Stelle auch nochmal gesagt, dass er nicht an dieses Wunder glaubt, Kevin. Wie sieht es bei seinem Gesprächspartner vom großen Sommerinterview am Mittwoch aus? Was sagt Kevin Scheuren zu den Hoffnungen und zu den Leiden der spanischen und ja, Fernando Alonso-Fans weltweit? Die sind ja über den Erdball verstreut in jeder Ecke. Also du kannst unter jedem Stein suchen und du findest einen Fernando Alonso-Fan. Ja, Kevin, was ist so deine Hoffnung oder nicht?
Ja, oder nicht. Das ist es nämlich. Also, dieses Wochenende von Aston Martin war wirklich hochnotpeinlich. Es ist beeindruckend, wie schlecht man sein kann mit diesen Mitteln. Ich meine, es sind schon andere in grünen Autos mit kaputten Kupplungen ins Spa ausgeschieden. Ne? Das ist halt so, das ist Tradition. Es ist ja auch das gleiche Team. Ja,
also, oho, Herr Scheuren zeigt sich hier als langjährigen Formel-1-Experten. Ja,
das ist eine Mal, wo ich es kann. Ja, Fernando Alonso war auch dabei. Ne? Ich bin auch dabei. Ne? So ein bisschen fuhr der halt mit. Ich weiß gar nicht, wie viele Sekunden das Abstand waren, aber auf jeden Fall viel zu viele. Genau, guck mal nach, Dennis.
Am Ende war es eine Minute 25 Sekunden. Nee, warte mal. Das war, muss ich mal, warte, das gucken wir jetzt aber nochmal nach. Warte mal, jetzt gehen wir mal in die Ergebnisse. Fernando Alonso war auf jeden Fall zwei Runden zurück, als einziger zweimal überrundet worden. Ja. Selbst Valtteri Bottas wurde nur einmal überrundet.
Ja.
Also es war eine Katastrophe, katastrophalen Ausmaßes.
Also man kann für das Team nur hoffen, dass dieses Update in Ungarn sofort sitzt, sofort fruchtet und man den Q3 einzieht. Das muss jetzt auch das Ziel sein. Also was anderes akzeptiert man nicht. Nee, keine Ahnung. Also du kannst ja nicht tiefer sinken. Ne? Es gibt ja keinen tieferen Tiefpunkt, den man erreichen kann. Und deshalb ist eigentlich alles, was sie Richtung Q2 bringt, ein Erfolg in Ungarn. Ab Ungarn, muss man sagen. Ich weiß nicht, ob es in Ungarn schon klappt oder nicht. Aber klar ist auch, wenn dieses Update nicht sitzt, dann glaube ich nicht, dass sich Fernando Alonso das weiterhin so nett antut. Ne? Also da kann man so viele Gehaltserhöhungen im Laufe einer Saison machen. Ich glaube, irgendwann wird irgendein Journalist ihm die Frage stellen, die den Vulkan dann doch zum Ausbrechen bringt. Oder halt am Boxenfunk dann doch mal einen raushaut, weil er weiß, dass er bei Gucci-Handtaschen durch die Gegend trägt. Ne? Also das ist es. Eigentlich die größte Gefahr für das Team ist, dass es komplett nicht nur implodiert, sondern auch explodiert vor allem und Fernando Alonso sein wahres Gesicht zeigt, wenn er keinen Bock mehr auf etwas hat und ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn das Update nicht funktioniert, dass er darauf noch Bock hat und dass er sich das noch antut in diesen Jahren, die ja so wichtig sind für ihn noch. Ne? Es sind die letzten Jahre einer großen Formel-1-Karriere, die klar mit zwei Weltmeisterschaften garniert ist, aber irgendwo trotzdem unvollendet wirkt, ne? Weil alle der Meinung waren, der müsste eigentlich mehr Weltmeistertitel haben, nur er hat es halt nicht hinbekommen, aus welchen Gründen auch immer. Und bei Aston Martin sollte der große Wurf nochmal gelingen. Bei Alpine wird er definitiv nicht gelingen. Also wenn er zu Alpine geht, dann wird das nichts. Das ist klar, ist sicher für mich. Aston Martin ist halt ein Potenzialprodukt in der Hoffnung, dass das alles mal zusammengreift, dass sie wieder nach vorne kommen können oder dass sie mal nach vorne kommen können. Und ja, idealerweise machen sie in Ungarn den ersten Schritt, aber Spa war schon, ja, man kann hoffen, dass diese grüne Gurke endgültig in den Bioabfall wandert und da jetzt was richtig Gutes dann hinkommt.
Ja, Fernando Alonso und Ungarn, ne? Also angefangen mit Boxenstops in der Qualifikation, die zu lange dauern, hin zu Geheimverhandlungen mit Lawrence Stroll und jetzt ja, ein Schicksalsrennen für seine letzten, ich sag mal, wie lange hat er noch? 6, 7, 8 Jahre? Gute Jahre, wer wird er noch haben? Unser junger Spund.
Also, ich sehe ihn schon 2050 noch Formel 1 fahren. Ne? Also 25 Jahre, das ist eine junge Karriere. Der ist gerade am Anfang. Ja, ist gerade am Anfang. Ja, eben. Als moderner Formel 1 Fahrer kannst du einfach bis 75 fahren, ist doch ganz klar.
Dann wird es auch keine Pirelli-Reifen mehr geben, weil die Autos so hypergleiten über die Strecke. Und Fernando dann seinen dritten Titel holt.
Ja, dann endlich.
Ja, ich fand es übrigens, das muss ich mal ganz kurz loswerden. Mittlerweile skippe ich im Social Media sehr schnell weg, wenn diese Spiele sei leise, bis ein besserer das und das kommt als der und der. Und Nico Rosberg hatte aber tatsächlich auch, und da bin ich kurz drauf hängen geblieben, bleib still, bis du einen besseren Formel-1-Fahrer hörst als Nico Rosberg. Und bei Fernando Alonso hat er tatsächlich sein Schweigen gebrochen und auch gesagt, dass Fernando Alonso eigentlich viel, viel mehr Titel verdient hätte. Das hat Nico Rosberg natürlich von einem Schlag in mein Herz katapultiert. Also Nico, falls du das hörst, Liebe für dich. Amor. Wir sollen doch nicht mehr singen, Kevin.
Das ist mein Podcast, mir egal. Ich mache alles, was ich will.
Amor. Ein schönes Tee. Ja, und weil es dazu gehört, müssen wir natürlich auch noch einmal über Cadillac reden, US-amerikanische Team. Kevin, ja, man ist weit vor Aston Martin, das bleibt sagen. Man musste auch wieder ein Auto abstellen. Und Valtteri Bottas war diesmal derjenige, der die Kohlen aus dem Feuer geholt hat, wie einst Robert Kovac und Christian Wörns in der Innenverteidigung des BVB. Cadillac ist ja schwer, eigentlich darüber zu reden, Kevin, weil sie machen eben diesen Lernprozess durch und es passiert momentan nicht wirklich viel. Dieser Punkt, den man ihnen ja irgendwie auch gönnt, sie waren ja in Monaco ganz, ganz kurz davor, der will noch nicht fallen. In Spa war er absolut nicht in Aussicht. Ich glaube, ich weiß nicht, hast du irgendwas zu Cadillac zu sagen? Es fällt mir immer schwer, ich will sie nicht auslassen, aber irgendwie hat man auch nicht wirklich viel über sie zu berichten.
Vielleicht muss Donald Trump mal bei Mohammed anrufen für irgendwie Bonus für Cadillac oder so. Weiß ich nicht, der kennt sich ja damit aus, ne? Irgendwelche Boni auszuhandeln mit Verbandspräsidenten. Also ja, was bei Cadillac auffällt, ist, dass irgendwie immer irgendwas kapital kaputt zu gehen scheint und wir dann auch diese Sicherheitsdiskussion führen müssen. Ne? Ich weiß gar nicht, ich glaube, bei Perez war es dieses Mal die Radaufhängung, die kaputt gegangen ist. Ja, das sind halt so Sachen, auch da, ich meine, ne, sie bauen das Auto von ganz Anfang an neu auf. Ne? Da sind wir dann beim Thema neues Team, aber trotzdem musst du ein sicheres Auto auf die Strecke stellen und das ist der Cadillac einfach irgendwie nicht, weil jedes Wochenende bei irgendeinem der beiden irgendwas kapital kaputt geht. Mein Gut, dass es Bottas jetzt in die Punkte geschafft hat.
Um ein Haar, Kevin, aber er ist ganz knapp gescheitert.
Weißt du nicht, dass die Formel 1 die Punkteplätze bis Platz 16 jetzt ausweitet?
Hat Donald doch angerufen. Okay.
Hat angerufen, aber reicht noch nicht.
Reicht nicht. Aber Doppelpunkte für Williams, also Williams auf dem aufsteigenden Ast, er hat als erstes hier gehört.
Ja, Ja, also Bottas, ich glaube, für Cadillac ist einfach jetzt so Testkilometer zu sammeln, irgendwie was aufzubauen für die nächsten Jahre ganz wichtig. Mal gucken, ob General Motors dann doch irgendwann noch einen Motor baut oder eben nicht, je nachdem, wie es da so weitergeht und mit der neuen Motorenformel, was da kommt. Also, wenn man es in den Griff bekommt, dass die Karre mal mehrere Rennen hintereinander ohne Probleme hält, wäre das schon ein großer Erfolg für dieses Cadillac-Team. Sie sind sympathisch, sie sind nett, sie machen Spaß. Ich habe jetzt Sergio Perez zuletzt im High-Performance-Podcast gehört, sehr offen über viele Themen in seiner Formel-1-Karriere gesprochen, hat mir sehr gefallen. Wirkt locker, wirkt gelöst, ist bei anderen Teams im Gespräch, vielleicht auch, wenn sich da was öffnet. Also, wenn es einem schon mal hilft, dann ist das Sergio Perez, dass man da wieder so die Karriere ein bisschen revitalisiert bei Valtteri Bottas. Ja, gut, weiß nicht, der fährt mit und wenn er nicht dabei wäre, dann wäre es jetzt auch nicht schlimm, denke ich. Gut, nimmt man jetzt halt auch aus seiner Sicht mit, nochmal ein bisschen Formel 1 zu fahren. Colton Herta wird es ja wohl doch nicht hinbekommen, die Superlizenz zu erreichen, was auch hochironisch ist, weil man dachte, das ist nur Formsache, glaube ich, bei Cadillac, das wird er schon schaffen, aber nee, nicht ganz. Bin mal gespannt, wie es dann weitergeht nächstes Jahr, ob sie mit Perez und Bottas in die 2027er Saison gehen. Es wäre aber trotzdem gut, wenn auch da wieder Entwicklungsschritte zu sehen sind. Sind sie auch. Im Großen und Ganzen sind sie da, aber es ist natürlich auch so, die kommen von ganz, ganz weit unten. So, und da ist jeder Entwicklungsschritt, der ins Positive geht, schon wirklich ein großer Entwicklungsschritt. Und trotz alledem, du hast es schon gesagt, Monaco sicherlich der Höhepunkt, auch wenn Perez da ja durchs individuelle Probleme dafür gesorgt hat, dass man da auch so oder so nicht rangekommen wäre an die Punkteplätze dann. Ist das was, wo man sagen kann, okay, komm, wir sind dabei, wir fahren, wir sammeln Kilometer, wir sammeln Erfahrungen in den Abläufen, das ist ja auch ganz, ganz wichtig für die Leute drumherum, die im Team arbeiten. Und dann sehen wir hoffentlich 2027 so wirklich mal einen Schritt bei Cadillac, dass man sagen kann, ja, die verdienen ihren Platz in der Formel 1 auch wirklich, weil bisher, muss man fairerweise sagen, tun sie es nicht.
Ja, für mich ist Cadillac so ein bisschen wie wenn das eigene Kind eine Seifenkiste baut. Man ist euphorisch, dann bricht hier da was ab, man fährt ins Krankenhaus, aber am Ende denkt man sich immer, hey, es hat eine Seifenkiste gebaut, das muss man ja auch positiv hervorheben. Von daher, ja, Cadillac eben momentan noch im Lernprozess. Jetzt haben wir das ganze Feld durchgeackert, Kevin, und können gleich vorausschauen auf den Ungarn Grand Prix. Und ich will es schon mal vorausschicken, weil wir werden natürlich auch unser Tippspiel auflösen. Und einer hat bei Kicktipp natürlich wieder nicht getippt und es ist Dennis Lewandowski. Meine Damen und Herren, auf den Scheiterhaufen mit ihm und die Lunden zünden wir an gleich nach einer kurzen Pause hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Dennis Lewandowski,
Bis gleich. Ein letztes Mal zurück zu Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir lassen Belgien hinter uns und schauen nach vorne, nach Budapest, nach Ungarn zum großen Preis von Ungarn. Budapest, ich muss sagen, seit ich da war persönlich, für mich auch etwas sehr Emotionales, weil ich die Zeit dort sehr genossen habe, auch was für mich auch besonders war, nach vielen Jahren im Erwachsenenleben ein komplettes Wochenende mit meinem Bruder dort vor Ort zu verleben. Eigentlich eine ganze Woche war es und von daher werde ich Ungarn auch immer in meinem Herzen behalten. Aber natürlich, und so ehrlich müssen wir sein, Kevin, es ist keine Strecke, die große Überholmanöver bietet. Es ist keine Strecke, die aufwartet mit vielen Möglichkeiten zu überholen, aber doch immer spannende Rennen liefert und zumindest Duelle Kurve 1 und Kurve 2, da kann es mal eng werden und hatte auch schon so seine Geschichten. Esteban Ocon, zum Beispiel 2021 mit diesem einen Alpinsieg, die Basis für kommende Weltmeisterschaften von Flavio Briatore da gelegt. Ja, jetzt schauen wir voraus auf Ungarn und wir stellen uns die Frage, Kevin, wie wird es sich vorne sortieren? Denn momentan haben wir eigentlich eine klare Hierarchie. Wir haben Mercedes an der Spitze, gefolgt von Ferrari, Red Bull immerhin mit den mehreren Peak-Performancen, größtenteils durch Max Verstappen. Auch wenn wir Isaac Kacza da ausdrücklich loben können, glaube ich, momentan für das, was er da einfährt. McLaren hängt so ein bisschen ab. Jetzt ist Ungarn charakteristisch ja ein ganz, ganz anderes Rennen als Silverstone, ein ganz, ganz anderes Rennen als Belgien. Und die große Frage ist natürlich, wem kommt dieses Layout, wem kommt diese ja, traditionelle Strecke? Ich glaube, 1986 war der erste Grand Prix dort. Wem kommt das entgegen? In meinem Kopf kommt so ein bisschen das Wort Ferrari auf, Kevin. Denn wir wissen, der Ferrari in langsamen, engen Kurven, eine Bank. Und es ist eine Strecke, die Ferrari eigentlich liegen könnte. Wie glaubst du, wie wird sich das vorne bei den Top-Teams sortieren? Frage, hinter Kimi Antonelli, Klammer zu.
Es ist alles nur in deinem Kopf. Ja. Also ich tue mich schwer, jemand anderen als Top-Favoriten zu nehmen als Kimi Antonelli, weil der ist so stabil, der ist so gut. Denn witzigerweise war ich, also ich kann deinen Gedanken teilen. Ich weiß, was du damit meinst und ich habe auch große Sympathien für die Idee, dass Ferrari eine große Rolle spielen kann in Ungarn. Man darf auch nicht vergessen, Lewis Hamilton fühlt sich pudelwohl in Ungarn. Also das ist auch eine Strecke, die er als eine seiner besseren Strecken, glaube ich, sieht. Deshalb schreibe ich sie nicht ab. Aber nochmal, der Mercedes ist ja grundsätzlich mal so ein Auto, was wie so ein Schweizer Taschenmesser überall funktioniert. Ne? Also das ist ja auch so ein bisschen das, was McLaren letztes Jahr so stark gemacht hat, ist, dass sie eigentlich auf jeder Strecke funktioniert haben. Es gab wenige Strecken, wo so gar nichts ging. Und so ist es bei Mercedes ja auch. Jetzt ist halt die Frage, erstens, wie heiß wird es nächstes Wochenende? Also da habe ich jetzt noch in keine Wettervorhersage geguckt, aber wir wissen, am Balaton, da kann es mal ordentlich knallen. Habe auch schon meinen dicken Sonnenbrand in Ungarn geholt. Das ist einfach, das gehört auch ein Stück dazu zur Erfahrung. Ja, danach kannst du dann schön, keine Ahnung, Hackbraten auf deinem Arm braten, wenn du dann so verbrannt bist. Ich glaube, du hast auch einen mitgebracht, oder?
Einen Sonnenbrand? Ich hatte sogar einen Sonnenstich tatsächlich. Einen
Sonnenstich
also
sogar.
Ich musste mich wirklich noch ins Taxi retten und dann bis Budapest aushalten und danach war der Ofen auch aus. Dann lag ich im Bett und es war vorbei. Und ich habe gerade mal, Kevin, während du geredet hast, journalistische Sorgfalt, natürlich den Wetterbericht für
Budapest. Wir sind einer von uns.
Freitag 23 Grad, tatsächlich 30% Regenwahrscheinlichkeit, aber ab Samstag 26 Grad, Sonntag 27 Grad, also typisches Balatonwetter, Sonne, Sommer, Heiterkeit.
Aber nicht so heiß, also ich finde 26, 27 Grad ist eigentlich ganz angenehm für Ungarn. Also wenn ich mich jetzt, also es wird sich in den Tipps auch zeigen, also für mich geht Mercedes als Topfavorit rein, Antonelli vor Russell, dann Ferrari. Dann würde ich vielleicht sogar sagen, ja, Red Bull wieder mit Max Verstappen und dann McLaren. Also ich glaube, McLaren wird es schwerer haben, auch wenn die Charakteristik eigentlich dem Auto entgegenkommen sollte, glaube ich, dass dieser Trend bei Red Bull einfach besser ist im Vergleich zu McLaren. Und nach ganz vorne, da reicht es für dieses Team einfach noch nicht. Und demnach glaube ich, dass sie zwar alle, und das hat auch Kimi Antonelli gesagt, näher beieinander sein werden. Ich glaube, dass Mercedes die Probleme bei Russell in den Griff bekommen wird. Die werden einen Fix finden für diese Software-Problematik über eine Woche hinweg. Das heißt, der wird wieder weiter vorne sein. Antonelli ist in einer so bestechenden Form, dass es extrem schwer ist, ihn zu schlagen. Und vielleicht ist es ein Stück weit auch so. Ich meine, ich war ja in Ungarn damals mit Christian Nimmervoll zum ersten Mal im Fahrerlager und ich glaube, da waren auch die beiden Ferraris auf 1 und 2 in der Qualifikation und dann hat es im Rennen, glaube ich, wirklich wieder einen kleinen Zwischenfall zwischen Sainz und Leclerc gegeben. Ist auch nicht auszuschließen, dass das passiert, ne? Weil, also, es ist alles noch schön und nett und fein bei Ferrari, bis es der Moment kommt, wo es mal knallt, ja. Und ich glaube, bei Ferrari ist das Risiko, dass das mal passiert, immer noch am größten, weil die wirklich sehr, sehr eng gegeneinander fahren. Das kann auch nur ein kurzer Moment der Unachtsamkeit sein oder der bewussten Unachtsamkeit, ja, dass man da mal den anderen touchiert. Und warum soll das nicht in Ungarn passieren? Also, ja, mein Bauchgefühl sagt mir, Mercedes, Ferrari, Red Bull, McLaren ist die Reihenfolge der Top 4 Teams.
Ja, und auch im Mittelfeld, Kevin, da haben wir auch lang und breit drüber gesprochen, es hat sich gesetzt eigentlich. Also die Racing Bulls gehen als Favorit fürs Mittelfeld nach Ungarn, Alpine, dahinter Audi, eben wenn alles gut zusammenkommt, auch immer ein Kandidat da eben reinzustoßen. Das einzige große Fragezeichen dort ist jetzt eigentlich wirklich, wo kann sich Aston Martin da eingruppieren? Kann Aston Martin sich überhaupt eingruppieren? Denn es kommt diese B-Version, ja, aber es kann natürlich auch durchaus passieren, dass sich trotzdem bei Aston Martin nicht viel tut. Wo es aber natürlich spannend wird, du hast es eben angesprochen, das ist das letzte Rennen vor der Sommerpause und danach werden wir höchstwahrscheinlich die ersten Informationen bekommen, wie sich auch der Fahrermarkt gestaltet. Da ist Ungarn ja immer prädestiniert in der Vergangenheit für große News. Trotzdem wollen wir natürlich auch hier unsere journalistische Sorgfaltspflicht wahrnehmen und sprechen übers Mittelfeld. Ich frage es mal andersrum, Kevin, bevor wir uns jetzt in den Vorschauen, denn die Vorschauen gestalten sich ja momentan recht eintönig. Glaubst du, dass es irgendwo eine Überraschung geben wird, oder hast du da irgendjemanden auf der Liste, vielleicht wirklich Haas Williams, wo du sagst, denen könnte das jetzt entgegenkommen? Oder denkst du, dass wir da doch relativ stabil in der Konstellation bleiben, wie wir sie derzeit eben haben in der Formel 1?
Also ich glaube, die größte mögliche Überraschung wäre, wenn wirklich Aston Martin das Mittelfeld einmal aufsprengt. Ne? Also wenn du jetzt wirklich mit diesem Update in der Lage bist, diese 2 Sekunden, die schneller sein soll, da bist du zwar immer noch ziemlich weit hinten dabei, muss man fairerweise sagen, aber dann gehst du schon mal so Richtung Q2. Und ich glaube, das ist jetzt erstmal das erste Ziel. Das heißt, im Grunde die größte Sensation wäre es, wenn Aston Martin wirklich stabil einen der beiden Fahrer Minimum in Q2 bekommt. Weil dann entwickelt sich im Mittelfeld ja schon von Haus aus eine ganz andere Dynamik. Dann bist du viel mehr in der Lage, auch im Rennen deine Akzente zu setzen, mehr mitzufahren. Und das wird einem Fernando Alonso helfen. Der muss mitfahren, ja. Der muss das Gefühl haben, dass er mit dem Auto kämpfen kann. Ne? Now we can fight. Ne? Das gehört bei Fernando Alonso einfach zu Folklore dazu. Und das kann er bislang nicht. Und wenn er aber Lunte riecht, dann wird er auch zuschlagen. Das heißt, im Grunde wäre es fürs Mittelfeld schon eine Sensation, wenn das Aston Martin irgendwie leisten kann. Aber auch das ist ein weiter Weg. Also es wäre auch ein Schlag ins Gesicht für die anderen Teams, wenn Aston Martin sie jetzt ad hoc so weit überholt, dass sie jemanden aus dem Q1 rausschieben, die eigentlich im Q2 sein würden. Also da muss man auch sagen, das wäre schon ein Ding. Und ansonsten, ja, ich glaube, Ungarn ist ja eine besondere Strecke, ne? Und Ungarn wird auch dieses Jahr mit diesem neuen Energiemanagement, was wir haben, ich fand, die letztjährigen Rennen waren teilweise richtig gut. Wie gesagt, es war schön anzusehen. Die Ground Effect Ära, die hat Ungarn extrem gut getan, wie ich finde. Da war immer was los. Da war immer eine Story, die man mitgenommen hat aus Ungarn. Und das, glaube ich, wird es auch diesmal geben. Das heißt, es könnte sogar sein, dass so Racing Bulls nochmal so ein Stück nach vorne rücken vielleicht. Ja, also nochmal so ein bisschen anklopfen. Weil der Lindblad, der hat mir extrem gut gefallen mit diesem Update in Belgien. Und wenn das in Belgien so gut funktioniert, warum soll es dann in Ungarn nicht so gut funktionieren? Und dann bist du auf einmal so in diesem Bereich, dass du vielleicht auch mal einen McLaren hinter dir lassen kannst. Und das wäre wirklich ein krasser Achtungserfolg, wenn das die Racing Bulls hinbekommen könnten. Also ich glaube schon, dass sich die grundsätzliche Verteilung im Mittelfeld nicht ändern wird. Racing Bulls, Alpine, Audi, so dieses Dreierpaket. Das wird es unter sich ausmachen irgendwie. Vielleicht wird Audi ein bisschen stärker sein als Alpine. Vielleicht umgekehrt. Und dann, die Aston Martin-Frage ist unglaublich spannend, weil die kämpfen dann sofort mit Williams und Haas. Und dann haben wir da auch nochmal eine neue Dynamik drin. Und das würde, glaube ich, dem Mittelfeld nochmal so gewisse Würze eine gewisse Würze geben, die sehr unterhaltsam werden könnte in Ungarn, ja.
Ja, sehr unterhaltsam. Wenn ihr euch unterhalten lassen wollt von der Formel 1 in Ungarn, habe ich jetzt für euch erstmal die Sessionzeiten. Am Freitag um 13.30 Uhr das erste freie Training, um 17 Uhr das zweite freie Training. Das dritte freie Training dann am Samstag um 12.30 Uhr und die Qualifikation um 16 Uhr und um 15 Uhr am Sonntag das Rennen in Budapest. Und ich bin sehr gespannt. Wir werden am Sonntag auch natürlich wieder das Watch Together haben. Also ihr seid da herzlich eingeladen, auf unserem Discord-Server uns beizuwohnen. Es geht, nach heute, es geht da doch sehr, sehr fröhlich her und humoristisch. Also auch langweilige Rennen werden in unserem Watch Together zu legendären Rennen. Mehr kann und darf ich hier nicht verraten. Das müsst ihr alles selber rausfinden. Ja, Kevin, jetzt ist, wie gesagt, ich finde es momentan echt schwer, diese Vorschau, weil es ja eben so stagniert. Wir haben darüber gesprochen, Aston Martin, das wird das größte Fragezeichen sein. Die Frage wird ein bisschen natürlich sein, wie sich das innerhalb des Mittelfelds verschiebt. Vorne ist es auch recht stark, kann hier und da mal einen Achtungserfolg geben. Gibt es sonst noch irgendwas für dich auch, was dir noch auf der Seele brennt zum Thema Ungarn, bevor wir dann natürlich gleich die Tipps auflösen?
Nö, ich denke, es ist alles gesagt. Ich glaube, es wird ein interessanteres Wochenende, als das jetzt erstmal den Anschein macht, weil Ungarn jetzt auch bei vielen nicht das beliebteste Rennen im Rennkalender ist. Kann aber trotzdem empfehlen, wie du, Dennis, mal vor Ort zu sein. Also es ist auch eine super Strecke für einen ersten Formel-1-Besuch, weil einfach Budapest auch eine wunderschöne Stadt ist. Aber ja, nö, ich glaube, wir können zur Auswertung der Tippspiele kommen.
Gut, dann darfst du den Eimer der Schande über mich ergießen, denn wir haben, wie gesagt, ich habe bei Kicktipp leider wieder einmal nicht getippt. Also ich gebe traditionell ins Funkhaus zu Kevin Scheuren.
Aber du hast unser Tippspiel hier klar gewonnen, 4-1. Also das war schon Erdrutschsieg von dir, weil du hast die Pole von Antonelli, den 10. Platz von Colapinto, Platz 1 von Antonelli und Platz 3 von Max Verstappen komplett richtig getippt. Ich war bei Leclerc und Antonelli, habe ich ein bisschen die Plätze vertauscht, leider, und den Rest habe ich komplett falsch getippt. Deswegen führst du hier bei uns im Tippspiel mit 20,5-14. Also das ist schon, ja, das wird schwer für mich aufzuholen im Laufe der Saison. Aber wer weiß, ne? Bei Kicktipp aber, wie du schon richtig sagst, du hast nicht getippt, 0 Punkte, bis auf Platz 234 von 300. Also bald bist du unten angekommen. Ja, also mach noch ein bisschen weiter, Dennis, mach noch ein bisschen weiter. Dann geht's dir wieder nach Borussia vielleicht bald, ne?
Oh, Herr Scheure möchte Ärger haben vor der Sommerpause. Okay. Ja, kein Problem.
Ja, sehen wir, ne? Wir sehen mal.
Jetzt kommen die Tiefschläge.
Jetzt schauen wir, jetzt, wo ich es mir leisten kann, denn ich habe 107 Punkte geholt bei Kicktipp. Bin auf Platz 70 jetzt in Gruppe 1. Also schon ganz gut dabei, würde ich sagen. Die Tagessieger in Gruppe 1 mit 111 Punkten. Michael F1 in Gruppe 2. Tipptopp mit 110 Punkten in Gruppe 3. Kevin Scheuren mit 107 Punkten.
Er ist ja schon wieder
da
dabei.
Bin ich wieder dabei. Ja, Gruppe Hast 3 ist nicht. Meine Gruppe. In der Gesamtwertung führt der Wuppaschumi mit 839 Punkten aus Gruppe 2 vor Matissimo mit 838 Punkten aus Gruppe 1 und Gizmo mit 831 Punkten aus Gruppe 2. Also auch da bleibt es sehr, sehr spannend. Bei F1 Fantasy gratulieren wir Noemi mit ihrem Team Ballerina Rear Wing mit 188 Punkten zum Tagessieg. Auf Platz 1 ist jetzt Dennis mit seinem Lies Deludo Ferrari Fan Team 2560 Punkte. Ich weiß gar nicht, wie das so laufen kann bei F1 in Fantasy. Auf einmal sind ganz neue Leute da auf Platz 1. Also wieder irgendwelche Berechnungen vorgenommen. Aber hey, es.
Aber okay. Noemi ist wieder da mit dem Tagessieg. Noemi das ist sagen, das Team heißt nicht mehr Team Turbo. Nee. Also das kann ich auch nicht akzeptieren, aber. Okay.
Schon frech, dass das jemand geklaut hat. Janne, Racing Tigers 05 auf Platz 2 mit 2517 Punkten und Felix mit dem Team Shelltech Racing F1 2452 Punkte. Das ist der Zwischenstand vor dem großen Preis von Ungarn. Und ja, tippt weiter fleißig, macht eure F1 Fantasy Teams und ich denke mal, zur Sommerpause können wir dann endlich die Preise für dieses Jahr bekannt geben.
Ja, das wird natürlich wieder spannend und ich werde versuchen, bei Kicktipp noch den Verzweiflungsangriff ähnlich wie die Franzosen im Spiel um Platz 3 bei der Fußball-Weltmeisterschaft zu machen, nochmal mit allem nach vorne, was ich habe, und schauen wir, wo es endet. Ja, was auf jeden Fall jetzt endet, Kevin, ist unsere heutige Ausgabe und keine Sorge.
Wir naja, warte, wir müssen noch tippen.
Ach ja, stimmt. Ja,
wir müssen noch tippen, Dennis. Wir müssen noch tippen.
Ja, danke, Kevin. Das ist ja, weil ich gerade nicht auf mein Roadbook hier geguckt habe. Ja. Hier steht's noch. Tippen. Ausrufezeichen tatsächlich.
Hier steht's noch. Da.
Hier steht's. Genau, denn was ich natürlich sagen wollte, gut, dass Kevin aufgepasst hat, ich teste ihn von Zeit zu Zeit, ob er das noch kann. Ja. Wir müssen natürlich noch tippen, Kevin. Ich würde heute anfangen.
Gerne.
Und dann kannst du gleich vollenden. Also, ich glaube auch ganz, ganz langweilig, dass Kimi Antonelli wieder einmal das Doppelpack holt zwischen aus Pole und Sieg. Dahinter sehe ich Max Verstappen auf Platz 2 und Charles Leclerc auf Platz 3. Zehnter wird, und jetzt drifte ich ab, aber ich muss ja auch zu meiner Bold Prediction stehen, Zehnter wird Fernando Alonso, der den Aston Martin das erste Mal, und das sage ich bewusst, aus eigener Kraft in die Punkte fährt, und letzter wird Valtteri Bottas.
Boah, dieser Alonso-Tipp, der nötigt mir schon größten Respekt ab. Ne? Also wenn das passiert, dann gebe ich den Eisbecher aus.
Oh, da freue ich mich drauf. Dafür, dafür lohnt es sich zu kämpfen. Ja.
Ich glaube auch, dass Kimi Antonelli die Pole holt. Ich glaube auch, dass Kimi Antonelli das Rennen gewinnt vor George Russell und Charles Leclerc. Und Zehnter wird bei mir Pierre Gasly und letzter wird auch bei mir Valtteri Bottas. Aber ey, dieser Alonso-Tipp, der macht mich schon ein bisschen, da habe ich schon jetzt hier ein bisschen Bock drauf. Also bin ich mal gespannt, was wir da sehen werden in Ungarn.
Wie hat Alfred zu Batman gesagt, manche Menschen wollen die Welt einfach nur brennen sehen.
Ja, richtig. So, Zeit für Feierabend jetzt hier.
Jetzt ist Zeit für Feierabend. Kevin, du hast noch was vergessen.
Was habe ich denn jetzt schon wieder vergessen?
Kommst du drauf?
Was habe ich jetzt vergessen?
Gar nichts, Kevin. Ich wollte dich nur noch mal testen. Kevin, ich danke dir wieder für eine famose Ausgabe, wie ich finde. Zwei Traditions-Grand Prix, einer liegt hinter uns und auf einen schauen wir voraus und werden ihn nächste Woche besprechen. Bis dahin wünsche ich dir persönlich eine traumhaft tolle Woche und danke dir einfach für die heutige Ausgabe.
Ja, wir sind ja auch zwei Traditionstypen. Deshalb danke dir, Dennis, und danke euch fürs Zuhören. Bis nächste Woche.
Alles klar. Und bis dahin bleibt ihr bitte gesund. Ihr passt aufeinander auf. Und natürlich, wie immer, gilt eins: Keep racing.